Hallo und herzlich willkommen zur neuen Connection.de Podcast-Episode. Aus Frankfurt begrüße ich auch heute wieder den Carsten.
Hallo!
Eieieiei. Aber hallo ist schon mal gut. Also das letzte Mal hast du ja mit Gude bist du eingestiegen. Ich glaube, wir müssten uns mal die Statistiken angucken. Da sind wahrscheinlich die Hörerzahlen direkt in den Keller gefallen. So Gude, ja.
Ich generiere einfach neue Hörer aus dem südhessischen Raum.
Sehr schön, ja. Die werden uns bestimmt zuhören, weil wir sind ja sehr Frankfurt-lastig, wurde uns ja auch schon nachgesagt.
Ja. Ich kenne auch wahnsinnig viele Huskies-Fans hier unten inzwischen.
Ja. Zwei. Okay.
Ja, mehr, glaub's mir.
Ja, alles gut. Um mal wieder ein bisschen nordlastiger zu sein, haben wir uns heute jemanden eingeladen aus nordischen Gefilden, auch hier heimatlich. Und verwurzelt und nach vielen Jahren wieder in Kassel. Wir haben ein Interview mit Derek Dinger gemacht, kurz vor dieser Aufzeichnung hier gerade. Ne?
Genau.
So, wir kriegen das leider nicht so charmant hin, wie Carmen Mioska, die dann erstmal so einen Übergang macht und dann mit den Leuten spricht. Und dann dieses Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Also wir haben tatsächlich gerade aufgelegt mit Derek und eigentlich könnt ihr euch jetzt mal anhören, was wir so mit ihm besprochen haben.
Ja, viel Spaß dabei.
Servus Derek, schön, dass du uns zur Verfügung stehst für ein kleines Interview für unseren Podcast. Fangen wir mal am besten an. War ja irgendwie ein langer Sommerabbruch im März. Wie hast du den Sommer empfunden, jetzt unabhängig jetzt mal von der Vertragssituation?
Ja, hallo erstmal von mir auch. Vielen Dank für die Einladung, Jungs. Ein extrem langer Sommer und Neuland für uns alle. Wir wussten alle nicht, was passiert, und die Absage kurz vorm Playoffs war natürlich bitter, halt auch mit der Saison, die wir letztes Jahr gespielt haben. Ich denke, wir hätten ja ganz gute Chancen halt auch gehabt, da in den Playoffs weit zu kommen. Aber ja, so ist es, und jetzt sind wir schon wieder im Dezember und die neue Saison hat gerade angefangen. Ne?
Ja, auch irre eigentlich, ne? 8 Spieltage sind rum.
Ja, Wahnsinn.
Und wie geht man so als Profi im Sommer damit um? Also wie verfolgt man die Medien und hofft, ja, vielleicht haben wir eine Saison, vielleicht rotten wir das Virus aus. Ich weiß, was sind da so Gedanken in dir vorgegangen irgendwie im Sommer?
Ja, witzig, weil du es gerade ansprichst. Ne? Ich meine, wie gesagt, es war für uns alle Neuland und wir standen alle so ein bisschen auf dem Schlauch und hatten die Fragezeichen im Gesicht und haben gedacht, okay, wie geht es halt weiter? Ne? Ich meine, wir haben halt immer gehofft, dass es weitergeht. Auch gerade am Anfang haben wir noch gehofft, ach Mensch, morgen spielt, ich weiß nicht mehr, war es Leipzig in der Champions League für 50.000. Vielleicht ist ja nächste Woche, ist es ja schon wieder rum oder so. Und vielleicht kriegen wir ja noch das grüne Licht für die Playoffs. Und ja gut, wir wissen ja alle, dass es nicht funktioniert hat. Ja, und der Sommer, am Anfang war es natürlich erstmal ein Tiefschlag, den wir alle irgendwie mal erstmal verkraften mussten. Und dann so nach und nach haben wir dann aber angefangen, weil wir natürlich immer dran geglaubt haben, dass es irgendwann weitergeht, dass wir uns halt ganz normal auf die Saison vorbereiten, was das Sommertraining angeht und so weiter. Und dann kam mir das ja auch so Stück für Stück in den Medien, wie es weitergeht, und die Liga hat sich geäußert, und dass es dann letztendlich dann doch geklappt hat, freut uns natürlich alle. Wir hatten ein bisschen mehr Zeit wie sonst, uns da vorzubereiten, aber ja, wie gesagt, wir freuen uns, dass es jetzt endlich soweit ist und ja, wie gesagt, schon 8 Spiele hinter uns haben.
Ja, schon ganze 8.
Ja, Wahnsinn.
Also fand ich auch zumindest die Kommunikation von der zweiten Liga, die war ja eigentlich sehr gut nach außen. Da waren immer, man wusste eigentlich immer den Wasserstand. Das hat die obere Liga nicht ganz so gut hinbekommen, gefühlt. Und gibt dann wahrscheinlich auch den Spielern so ein bisschen, ja, Beruhigung, sage ich mal in Anführungszeichen. Natürlich schwierige Situation. Gerade für dich auch eine schwierige Situation, weil du ja im Prinzip lange nicht wusstest, wie geht es überhaupt für mich weiter, beziehungsweise geht es in Kassel für mich weiter. War das zusätzlich belastend, oder ich meine, du warst mit den Jungs auf dem Eis, der Paul hat ja die Eiszeit gemietet in Kassel und der Jugend zur Verfügung gestellt. Im Prinzip hat der Heini auch eine ganze Zeit lang, war der mit auf dem Eis, dann noch Luki, Basti und so. War das für dich irgendwie anders, ein komisches Gefühl oder wie waren die
Ja, wie gesagt,
Signale?
also ich möchte mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, oh, das ist ein schwerer Sommer. Ich denke, dass es viele, viele Leute gab, die es viel, viel schwerer oder ja, heftiger getroffen hatten und eine schwerere Zeit hatten, einfach durch den Virus. Bei mir kam natürlich dazu, ja, dass meine Zukunft ungewiss war, den ganzen Sommer über und dass ich vor 2 Jahren geplant hatte, wo ich nach Kassel zurückgekommen bin, dass ich hier meine Karriere auch beende. Manchmal halt kein Wunschkonzert und ja, dass es so lange gedauert hat. Ja, ich hätte es mir, sagen wir mal so, ich hätte es mir gerne anders ausgesucht, dass ich noch unter Vertrag gestanden hätte und im Vertragsjahr, also nicht im Vertragsjahr wäre. Aber ja, manchmal kann man sich halt einfach nicht aussuchen und ja, die Zeit. Ja, war hart, aber letztendlich hat es jetzt geklappt und ich bin sehr froh darüber, weiter zu Hause zu spielen, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und wie gesagt, also die Zeit, die wir dann am Ende hatten, dass wir die Eiszeit zur Verfügung gestellt bekommen haben, war natürlich für uns auch super. Und wie du es angesprochen hast, dann, dass wir, der Heini war noch mit auf dem Eis die ersten 2 Wochen, dann, bevor er nach Hannover gegangen ist. Das war auf jeden Fall schon mal cool, dass wir die Möglichkeit dazu hatten.
Ja, genau, so ein bisschen daddeln, dass man sich wieder ans Eis gewöhnt.
Ja, na klar. Ja gut, ich meine, in Deutschland ist es halt einfach so, du hast in jeder Ecke hast du einen Fußballplatz, wo du kicken kannst. Ne? Mit Eishallen wird es dann halt einfach schwierig. Ne?
Ja. Spielst du eigentlich auch Inline-Hockey im Sommer?
Ja, ich habe das die letzten 2 Jahre gemacht. Dieses Jahr, ja, hat es nicht so gepasst bei mir und ja, war immer mal on-off, sagen wir mal so. Also in der Kindheit auf jeden Fall nur abends auf der Straße, bis die Sonne untergegangen ist und ja, die letzten 2 Jahre dann mal wieder. Und man hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Ja.
Ja, sehr gut. Okay, haben wir im Prinzip mal so ein bisschen über den Sommer gesprochen. Nee, wir wollten ja auch nicht, dass du. Also klar gab es noch andere, die es da schwer hatten, aber du bist ja unser Ansprechpartner jetzt gerade im
Nein,
Interview.
nein, nein, versteh
Ja.
mich nicht falsch. Ich sag nur, nein, ich will da
Ja.
jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken. War kein cooler Sommer und es muss nicht unbedingt wiederholt werden. Aber wie gesagt, also unter den Voraussetzungen, wenn man sieht, was in der Welt so los ist und so weiter, denke ich, ja, dass da noch viel, viel krassere Fälle gab und da will ich mich jetzt nicht drüber hinwegsetzen irgendwie und wegen meiner Story so.
Ist ja auch alles gut ausgegangen. Du darfst in deiner
Ja.
Heimatstadt, auch wenn du sie früh verlassen hast, erstmal wieder Eishockey spielen und ja.
Genau.
Und dann muss man schauen, wie das dann in den nächsten, im nächsten oder in den nächsten Jahren dann weitergeht. Das weiß man ja im Eishockey eh nie so genau.
Ja, und wie gesagt, also ne, der Virus hat uns ja im Moment ja auch noch fest im Griff. Also mal gucken, wie alles weitergeht, aber ich bin guter Dinge.
Wie empfindest du denn, wenn wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben, den Saisonstart, jetzt die ersten 8 Spiele?
Ja, wie gesagt, also ich berufe mich da immer noch mal zurück auf die Sache, dass es für alle halt Neuland ist. Ne? Also keine Zuschauer, ja, es hat länger gedauert, bis wir starten und so weiter und so fort. Aber die Probleme haben alle Mannschaften. Und unterm Strich bin ich der Meinung, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, sind wir ganz gut reingestartet. Auf jeden
Punktetechnisch
Fall.
auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, na gut, diese Luft nach oben ist immer. Aber sagen wir mal so, gut gespielt und 0 Punkte oder naja, noch nicht so ganz doll gespielt und 3 Punkte, dann im Moment, ja, nach 8 Spielen, dann würde ich sagen, dann entscheide ich mich für Option 2.
Ja. Wie sehr merkt man das wirklich, dass da irgendwie, also ja, man merkt natürlich, dass keine Zuschauer auf dem Eis sind, aber macht das wirklich den Unterschied, also den man sich zumindest so aus Fansicht immer, ja, dass man immer sagt, wenn keine Stimmung da ist, also gibt es da, ist das wirklich ein extremer Unterschied jetzt, würdest du sagen, oder also gibt es Situationen, wo ihr schon dann gepusht werdet und, oder.
Ja. Den Unterschied merken Sie natürlich nur bei Heimspielen.
Ja, gut, den merkst du natürlich auch bei Auswärtsspielen, aber ja, ich meine, Eishockey lebt von seinen Fans, ne? Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, und das fängt an, wenn ich, keine Ahnung, zur Halle fahre und vom Parkplatz in die Halle laufe. Ne? Das, hast die ersten Fans, die vorne schon am Parkplatz warten auf das Spiel und wo du mal kurz Hallo sagst und die dir viel Glück fürs Spiel wünschen, das fällt halt alles weg, bis hin zum Warm-up. Ja, du kommst raus, die ersten Fans sind da, das ist eine ganz andere Stimmung, ganz anderes Feeling. Und dann weiter bis zum Einlaufen, you never walk alone und die Halle brüllt die Namen der Spieler und ja, du stehst halt unten und hast eine Gänsehaut. Das sind alles so Punkte, die wegfallen. Und wenn du jetzt ins Spiel reingehst, natürlich gibt es in gewissen Situationen, ist das Spiel immer noch das Spiel sozusagen, ja, dass du das halt auch irgendwo ein Stück weit ausblenden musst, egal ob heim oder auswärts. Aber in den Zeiten, wenn du jetzt gerade nicht auf dem Eis stehst und es sind, stellen wir uns mal vor, es ist ein Derby gegen Frankfurt und es ist ein enges Spiel und die letzten Minuten laufen oder unsere Fans sind so lange beim Eishockey, dass die natürlich sofort halt auch genau spüren, oh, jetzt steht das Spiel auf der Kippe, jetzt ist gerade eine Unterzahl, was wir bewältigen müssen oder oh Mensch, wir haben gerade jetzt eine Überzahl, jetzt peitschen wir die Jungs nach vorne, weil wenn wir jetzt ein Tor schießen, dann sieht es sehr gut aus und das Publikum in Kassel hat es einfach und deswegen ist das natürlich ein Punkt, Thema Heimvorteil, der da einfach wegfällt. Und das ist sehr schade. Auf der anderen Seite, denke ich, können wir uns alle irgendwie glücklich schätzen, dass es überhaupt weitergeht gerade im Moment und dass die Technik so weit ist, dass die Fans das wenigstens im Fernsehen miterleben können, aber es ist nicht vergleichbar.
Also einen kleinen Heimvorteil hat man ja immer noch dadurch, dass man zumindest die Gegebenheiten kennt. Keine Ahnung, Banden und sonst irgendwas.
Ja, klar. Auf der anderen Seite, ich sag mal, das macht es natürlich auch selbst für unsere Mannschaft halt auch leichter, weil die Kommunikation einfach besser ist. Ja, wenn ich dann sage, hey, pass auf hinter dir, ne, dann ist da halt keiner in der Halle. Ne? Dann brauchst du halt nicht schreien oder dein Verteidigungspartner oder dein Sturmkollege sagt dann, ja, ich habe dich nicht gehört. Ne? Ja. Das fällt dann weg, das macht die Sache halt leichter. Und was eine große Sache halt auch im Profi-Eishockey ist, ist halt einfach die Kommunikation. Ja, selbst die besten Spieler der Welt, wenn du da zuhörst, die sind nur am Reden. Mhm. Ja, weil wir haben hinten keine Augen. Und wenn dein Partner dir dann halt schon Tipps gibt und sagt, hey, links, rechts rum und so weiter, da ist das natürlich ein Vorteil, aber ich würde es lieben gerne eintauschen.
Ja, der Unterschied ist, wir hören das jetzt auch. Also zumindest hörst du halt ständig dieses Move.
Ja, genau. Ich hoffe, das Gefluche ist nicht so schlimm.
Nein, die Spiele hört man echt selten. Also so ab und zu.
Leider.
Ja.
Ich fand's bezeichnend in dem Nauheim-Spiel irgendwie, wie dann die ganze Bank A gebrüllt hat und was man immer nur den Fans zuschreibt. So bei der Strafe da von Olsen kurz vor Schluss, wo dann die ganze Bank tatsächlich geschrien hat.
Ja, klar, du bist ja auch mittendrin. Ne? Letztendlich bist du ja dann auch irgendwie, auf dem Spielfeld selber, wenn du gerade im Wechsel bist, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber wenn du auf der Bande sitzt und so weiter, natürlich rufst du da auch rein. Ne? Und die ganze Bank steht auf, die Emotionen sind natürlich da.
Klar. Ja, Carsten, willst du auch mal was sagen?
Ja, hi Carsten, grüß dich. Schön, dass du auch da
bist. Derek, hi. Also ich hatte halt, es hat sich ein bisschen gebessert jetzt so über die Wochen, aber gerade so am Anfang hatte ich halt das Gefühl, wenn ich eingeschaltet habe, so die ersten Spiele, es hatte, obwohl es jetzt Pflichtspiele waren, immer noch so ein bisschen Testspielcharakter. Ist das auch was ihr da auf dem Eis merkt, dass es vielleicht ohne Zuschauer auch irgendwie sich anders anfühlt, was die Ernsthaftigkeit des Spiels angeht, oder könnt ihr das komplett ausblenden?
Also du redest jetzt schon vom Spiel und nicht von der Übertragung selber, ne?
Nee, von den Spielen jetzt.
Ja, also ich meine, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem ersten Testspiel, was wir ohne Fans hatten, das ist schon extrem, blödes Gefühl, ne, da reinzulaufen und eigentlich zu wissen, ja, es war jetzt nicht so, dass keiner kommen wollte, sondern die Halle wäre schon ganz gut gefüllt gewesen und es geht halt einfach nicht. Und wie soll ich sagen? Mir fehlen so ein bisschen die Worte halt einfach, ne? Um das zu beschreiben. Es ist halt einfach eine blöde Situation. Aber ich denke halt trotzdem, dass du vom Team innerhalb der Mannschaft dann schon gemerkt hast, okay, also mit Berlin war unser unser letztes Vorbereitungsspiel, von dem wir ja auch nicht so viele hatten. Gut, wir haben in Frankfurt angefangen, aber auch das Heimspiel gegen Freiburg, da hast du dann schon gesehen, dass es dann schon ein bisschen mehr, naja, sag ich mal, eine angespanntere Situation war, dass wir halt wussten, okay, jetzt geht's um die Wurst.
Ja. Was wir ansprechen können noch, ist die Kölner natürlich. Das ist ja, die haben jetzt die ersten 8 Spiele, beziehungsweise jetzt die letzten beiden nicht mehr. Die ersten 6 ja auch mitgeprägt, auch die Vorbereitung. Wie war das für dich? Ich meine, du hast mit Mo Müller in der Jugend gespielt, auch in Kassel noch.
Ja.
Wie hast du das empfunden, dass die da waren? Jetzt so.
Ja.
Also, alles gut. Man hört ja irgendwie durchweg Positives eigentlich, dass sie sich auch untergestellt haben, sage ich mal, jetzt nicht, sagen wir mal, auf gut Deutsch den dicken Molly raushängen lassen haben. Wir sind DEL-Spieler und ihr nur DEL-2. Also wie hast du das generell empfunden, auch wenn du ja der Leidtragende teilweise warst, der dann mal gebencht wurde dafür? Wie war das für dich?
Ja, so sehe ich das nicht. Also, dass ich da der Leidtragende war oder sonst irgendwas, das war auch nicht das Gefühl, was wir da hatten. Der Trainer hatte einfach zu viele Spieler und hat sich dann so entschieden. Das ist die Sache vom Trainer in dem Sinne, aber der Mo ist nicht umsonst Kapitän von der Nationalmannschaft und ist diese Sache halt auch professionell angegangen. Sag ich mal, bei Mo und mir, wir wussten beide, ja klar, wenn er jetzt vielleicht nicht da gewesen wäre, dann würde ich oder hätte ich vielleicht da auch gespielt, aber das ist da gar kein Thema. Das ist eine Sache, die hat der Trainer entschieden und fertig. Das mit der Mannschaft in dem Sinne sollte es nichts zu tun haben, ne, dass man da irgendwie sauer oder sonst irgendwas neidisch ist. Aber alle drei Kölner, ich meine, auch mit Marcel Müller, der letztendlich ja auch in der NHL drüben sein Spiel hatte und halt auch eine lange Karriere hingelegt hatte und mit dem Dominik Tiffels, der noch ein bisschen jünger ist und aber auch schon einige Jahre jetzt im Oberhaus mit dabei ist, die alle drei einfach sehr professionell hier angekommen sind, muss man ja auch so sagen, dass in Köln ging es jetzt noch nicht los und die hatten die Chance, hier halt auch auf hohem Niveau in dem Sinne dann mitzuspielen. Und letztendlich, kann ich einfach nur sagen, war eine gute Zeit, denke ich, für alle. Also für uns, die normal hier im Team sind und auch für die Jungs, die hierher gekommen sind. Auch die jungen Spieler von uns haben viel, viel mitgenommen, denke ich, von den Gästen in Anführungszeichen. Und ich kann nur ein Lob aussprechen. Es war eine gute Zeit für alle.
Ja, das ist gut. Ist ja auch gut, wenn man das mal so von intern hört. Ne? Ich meine, also dieses, was dann in den Pressemitteilungen steht, ist einfach dahingestellt. Aber ist gut. Also wenn man da viel, viel mitnehmen kann und finde ich.
Ja gut, ich meine, gerade was unsere jungen Spieler angeht, ne? Und wie gesagt, also Moritz Müller ist jetzt nicht umsonst Kapitän von der Nationalmannschaft halt auch und ja. Hat eine beeindruckende Karriere hingelegt. Bis jetzt ist ein Jahr älter als ich. Und das sind besonders die jüngeren Spieler halt auch gerade in der Verteidigung, wenn ich jetzt beim Mo sein Beispiel bleibe, Olli Kranz und Stefan Tramm, aber auch einen Paul Kranz, wenn du jetzt da überlegst, vom Alter her einfach, ne, die halt reinkommen und die sehen, hey, schaut euch an, na, in der DEL, na, auch läuft es nicht anders. Na, also wenn die jetzt uns angucken, oder den Jerry Kuhn angucken, mich angucken, wir hatten auch unsere Zeiten. Und die erzählen dir keine Lügengeschichten. Die machen genau das Gleiche und die arbeiten hart. Und die bleiben am längsten auf dem Eis und machen danach noch ein Krafttraining. Das ist natürlich für die jungen Spieler ja, Gold wert, solche Erfahrungen zu sammeln, einfach mit Spielern, die schon lange dabei sind und die halt auch einiges erreicht haben.
Ja. Sehr gut.
Finde ich auch.
Ja, nee, ist ja.
Ja.
Also ich finde, ich sag mal so, es ist auch bei den Fans, denke ich mal, das hat ja auch ein bisschen gezogen, wenn du dann halt solche Spieler im Team hast und wenn du noch ein bisschen Merch ausschlagen kannst oder sonst irgendwie, ist ja schön. Schade halt, also naja, schade. Gut, dass die DEL spielt, Man hätte ja vielleicht noch so ein bisschen, vielleicht hätte man sie noch in ein paar mehr Spielen sehen, aber mal gucken, wie es
da genau, ist. Genau. Und da ist einfach so viel dran, deswegen auch nochmal darauf zurückzukommen, spielt das gar keine Rolle, ob ich da der Leidtragende war in den ein, zwei Spielen oder eben nicht, ne? Weil es geht um so viel mehr.
Ja, alles gut. Aber ich meine so, als persönliches Ziel hat man ja immer, man möchte immer spielen und man ist natürlich erstmal enttäuscht, wenn der Trainer einen nicht aufstellt. Aber wenn du...
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Gebe ich dir vollkommen recht. Aber auf der anderen Seite geht es halt um eine größere Sache und nicht um mich oder sonst irgendeinen anderen Spieler. Ne? Das ist halt Teil des Geschäfts. Der Trainer macht seine Aufstellung und dann lebt man halt damit. Ne? Ja. Und letztendlich bin ich halt der Meinung, dass da viel Positives bei rumgekommen ist, dass wir die drei Jungs aus Köln hier hatten. Ja. Wie du sagst, halt auch mit Fans etc., Merchandise, egal. Ja.
Ja.
Einschaltquoten vielleicht.
Mal gucken, was da noch kommt.
Ja.
Mit den Kölnern. Egal.
Ja, wer weiß.
So, ja. Der Carsten, der hat ein ganz wichtiges Thema und ich finde, das können wir eigentlich auch ganz gut mit dir besprechen, weil wir hatten am Wochenende schon mal ein bisschen geschrieben, dass das Spiel gegen Landshut eigentlich sehr viel Potenzial hat, um darüber mal ein bisschen einfach zu sprechen. Und ich finde, Carsten, du kannst das eigentlich mal einleiten, über was du da eigentlich mal genau sprechen würdest und dann können wir ja direkt mal fragen, wie er das so aus Spieler- oder Teamsicht sieht.
Jetzt lässt du mich hier richtig auflaufen.
Oh, nein.
Ja, mich auch.
Ja, das kann er gut. Ja, also ich sag mal, das Spiel gegen Landshut hat natürlich offizielle Fans gerade im Vorfeld ein bisschen beschäftigt. Es ist ja so ein bisschen was im Vorfeld diskutiert worden. Landshut hatte ja nun ein paar Corona-Fälle. Das ist ja bekannt. Man hat jetzt aus Landshut nicht so wirklich kommuniziert, wie viele das sind und wie es weitergeht. Und dann kam diese Geschichte mit dem, ja, findet das Spiel nun statt? Der Ligenleiter René Rodorisch hat in einem Interview mit der HNA ja dann gesagt, dass das Spiel stattfinden wird. Dass es ja eine Regelung gibt, dass man mit 9 Feldspielern plus einem Torwart quasi antreten muss. Und dass man in Landshut halt 7 Spieler hat, gegen die in Quarantäne sind. Und deswegen genug Spieler halt da wären. Und das Ganze hat natürlich so ein bisschen für Unmut gesorgt in Landshut, weil quasi die Liga nach außen interner kommuniziert hat, die eigentlich den Club Landshut erstmal betreffen. Ich glaube, Flo und ich werden nochmal nachher drüber reden, wenn wir auf die Liga nochmal zu sprechen kommen. Wie siehst du das denn, Derek? Es hieß ja, dass das Gesundheitsamt aus Landshut quasi so ein bisschen empfohlen hat, das Spiel nicht stattfinden zu lassen. Jetzt geht man dann trotzdem in so ein Spiel rein. Man weiß nicht, die Jungs, die da in den anderen Trikots auf dem Eis stehen, vielleicht sind sie nur symptomfrei, vielleicht haben sie da was. Geht man da anders ran an so ein Spiel?
Ja, also ich kann ja nur für mich jetzt reden und will auch natürlich auch die Ligenentscheidungen oder sonst irgendwas da nicht großartig kommentieren mit.
Nee, soll's auch nicht.
Darum geht es uns nicht.
Es geht ja, nur. Ich weiß, ich wollte das nur gesagt haben. Ich meine, heutzutage bist du dabei, aufpassen, wer hat das und das Hauptaugenmerk in dem Sinne, ne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in dem Sinne ist halt, wenn da was passiert, na, bei der ganzen Pandemie-Geschichte, bei Corona etc., dürfen Sportmannschaften, Handball, Fußball etc., Eishockey, dürfen wir spielen oder nicht? Wenn solche Sachen natürlich sind im Fokus, die sind in der Presse, lass da was passieren, das wird ein Riesending. Also bin ich der Meinung, weiß ich, dass das halt 4 oder 5 Mal überlegt und diskutiert wird. Na, machen wir das richtig? Machen wir da was falsch? Haben wir irgendwas übersehen? Das ist im Moment halt einfach gang und gäbe. Letztendlich darauf zurückzukommen, ich hatte da jetzt keine Angst, dieses Spiel zu bestreiten aufgrund dieser Corona-Geschichte. Wenn man jetzt da einen Arzt fragt, der wird dem mit Sicherheit auch sagen, ja, also wir würden davon abraten, weil es ist ein Kontaktsportart, Zweikampf, es kann durchaus was passieren. wenn ich jetzt in meiner Familie da rumgehe, dann habe ich dann auch gesagt, okay, wir spielen gegen Landshut und vielleicht sollten wir uns ein, zwei Tage mal nicht großartig sehen. Wer weiß, was ist, aber letztendlich ja, sind wir symptomfrei und soweit jetzt, Stand jetzt, ich meine, das Spiel war letzten Freitag, ja, ist da auch kein positiver Fall gewesen jetzt, was unser Umfeld hier angeht. Aber ja, ich kann die Bedenken durchaus verstehen, aber so ist die Regel. Es gibt so viele Punkte, die man einfach beachtet oder beachten muss oder so viele Blickwinkel halt. Die Liga ist natürlich darauf bedacht, dass wir spielen und dass es nicht so viele Ausfälle gibt. Das ist ein, ja, ein enger Zeitplan, wo alles ablaufen muss. Letztendlich geht die Sicherheit aber vor und die Liga hat so entschieden. Und ich denke, da haben die Kassel Huskies da halt auch nicht mit nicht viel mit zu tun. Ne? Aus Landshuter Sicht hätte man da halt auch sagen können, nee, wir fahren halt einfach nicht hoch, weil es uns einfach auch zu gefährlich ist. Oder weil es ja, weil wir es nicht schaffen, weil wir zu wenig Leute haben und das, ja, Spiel ist passiert, wir haben gewonnen und so ist es.
Ja. Ja, zumal dann ja auch irgendwie im Prinzip hab, wie du sagst, eigentlich habt ihr hier keinen großen Einfluss drauf, aber die Landshuter, also jetzt Philipp Messing nach seinem kleinen Fight da mit Cheverin, die Geste an die Bank mit seinem Applaus, war im Prinzip genauso nach dem Motto, ja, ihr wolltet ja so, ne? Also so würde ich es jetzt deuten,
ja,
ne?
So habe ich das, ich war ein wenig verdutzt, würde ich sagen, ich habe das auch so aufgenommen, aber das war auch in einem Spiel so ein paar Sprüche, oh Gott, das bin ich jetzt dann nicht schlecht über Landshut reden, aber man hatte dann irgendwann dann schon mitgekriegt, okay, die Landshuter sind halt auch irgendwie ein bisschen sauer auf uns, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil ich war in dieser Diskussion nicht involviert und habe gesagt, ihr müsst spielen oder sonst irgendwas. Deswegen war ich da, wie gesagt, verwundert drüber. Ich habe es nicht entschieden und letztlich aus meiner Mannschaft hat keiner da irgendwie einen Finger gehoben und hat gesagt, ihr müsst aber hier antanzen. Ne? Also ich sehe das halt ein bisschen ja, kritischer. Ne? Wenn es euch zu viel war oder ihr zu wenig Leute hattet oder sonst irgendwas, na, dann die sind ja hier hochgefahren. Ne? Und auch gerade nach dem Fight gegen Chevy, nachdem er ja, der Schiedsrichter halt fair entschieden oder gesagt hat, es war ein fairer Check. Gibt halt die Antwort im Eishockey darauf, was er jetzt von uns auf der Bank holte, war mir nicht so ganz klar.
Ja, okay. Weiß. Ja. Ich habe es auch nicht verstanden im Stream und
Wie gesagt, ich glaube, da waren einige ein bisschen verwundert drüber. Aber gut, ich meine, ich kann den Unmut da irgendwie von den Landshutern verstehen. Ja, die sind da hochgekommen mit einer Rumpftruppe und ich muss da halt auch sagen, unterm Strich, die Jungs, wir hatten es echt schwer. Ja, die haben sich super verkauft mit dem kleinen Kader. Ja, und aber wir konnten jetzt auch nichts dafür, dass das Spiel jetzt stattgefunden hat.
Ist natürlich, denke ich, auch deren Saisonverlauf so ein bisschen geschuldet. Ich meine, Felix Schütz hat da großen Anteil dran, aber war ja im Prinzip ein Topspiel fast, ne? Und ja, alles gut. Also, ja, wie du sagst, also ihr hattet da keinen großen Einfluss drauf und
ja, wir Spieler in dem Sinne, aber wenn du jetzt auf die Sache mit dem Fighter eingehst, wusste nicht, was der von unserer Bank da wollte in dem Moment, ja. Aber gut.
Aber fährt man anders, fährt man den Check anders oder ist das komplett weg?
Nein, nur ich meine, also ich kann ja, wie gesagt, nur von mir reden. Natürlich hast du ja vorher gedacht, okay, wenn kommen die, ne, die Frage war ja dann auch, Trainer, Management, spielen wir denn Freitag? Ja, es sieht alles danach aus. Klar gibt es halt auch Kontakte. Moritz Müller ist ja auch mit Felix Schütz eng aus Nationalmannschaftskreisen, auch aus Kölner Zeiten. Ich kenne auch, wir sind ein Jahrgang. Da hat man natürlich gehört, dass einige Jungs da in Quarantäne sind. Und dann hat man sich dann schon überlegt, okay, wie läuft das ab? Aber bei mir selber ist es dann halt so, ich kann es eh nicht entscheiden. Also nehme ich so, wie es kommt. Und da anders in den Zweikampf zu gehen oder auf Sicherheitsabstand zu gehen, wenn das Spiel genehmigt ist, das wird dann halt nicht passieren. Ne?
Ja, okay.
Meine eigene Vorkehrung war halt einfach, dass ich mich von meiner Oma oder von meinen Familienangehörigen, die vielleicht eine Vorgeschichte haben, erstmal die nächsten ein, zwei Tage aus Sicherheitsgründen Abstand halte und eine Maske trage und dann war das Ding durch. Aber das auf das Spiel hat es keinen Einfluss genommen bei mir.
Ja.
Ja, Derek, jetzt wollen wir nochmal eine Sache ansprechen, die gar nicht so sehr mit Eishockey zu tun haben, so auf den ersten Blick. Du warst ja im Sommer nochmal aktiv.
Wo denn?
Ich werfe einfach mal zwei Worte in den Raum, die heißen Mein Kassel.
Ja, ja, richtig. Ja, das ist, ja, wie soll ich sagen, Mein Kassel, ich habe eine Charity-Aktion gestartet. Die hat natürlich auch sehr viel mit dieser Pandemie zu tun und durch die Absage der Playoffs und so weiter hatte ich diesen Gedanken, die Idee schon ja, sehr früh irgendwie und dann ging es halt darum, dass man das halt auch umsetzt und dann hat das letztendlich auch geklappt, worüber ich sehr froh bin und ja, jetzt läuft die Nummer seit einigen Wochen und ja, ich freue mich drüber.
Ja, ich finde es eine richtig coole Aktion eigentlich.
Ja, vielen Dank.
Ich meine, es war natürlich auch vom Timing gut, ne? Es gab zu der Zeit auch keinen Fanshop quasi von den Huskies.
Ja, gut, das hatte ich jetzt nicht so auf den Tacho. Wie gesagt, die Idee war schon länger und wir mussten es halt auch noch mal ein bisschen nach hinten verschieben mit dem Release und so weiter, bis dann alles geklappt hat. Aber ja, jetzt läuft es im Moment. Da bin ich sehr froh.
Du kannst ja ein bisschen mehr dazu erzählen. Was machst du denn mit der Charity-Aktion? Also was passiert mit den Erlösen?
Gerne. Ja, die Erlöse.
Du verbesserst ja nicht dein eigenes Konto damit.
Ne? Nee, dann wäre es ja keine Charity. Also
das macht er mit der DD47-Kollektion bei Skellyweg.
Ja, genau, ja. Aber du sprichst es an. Also Skellyweg, wir haben da angefangen, ja, darüber zu sprechen, dass ich eine eigene Kollektion, wie auch ein paar andere Spieler, Leon Dreiseit, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist auch da.
Wer ist das? Ist
das ein Name? Ja, ja. Ist das
ein Fußballer?
Ja, da gibt es so einige Namen, die da rumschwören, müsste man nachgucken. Nein, Spaß beiseite. Ich hatte das mit denen gestartet schon vorher. Letzte Saison schon ging das los und ja, dann ist diese Idee gewachsen und ich brauchte sozusagen dann halt auch einen Partner, der sich damit auskennt, der Vertrieb und alles steht. Und Skellyweg hat sich da auch dazu bereit erklärt, das mit mir zu machen. Und ja, meine Idee war, dass halt ja, der Gewinn oder der Erlös da an die Tafel Kasse geht, an die Eishockey-Jugendkasse und den Verein Kleine Riesen Nordhessen. Das ist ein Kinderpalliativdienst und das waren so die drei Eckpunkte oder ich sag mal die drei Vereine, auf die es hinausgelaufen ist. Da habe ich mich auch mit schwer getan, weil du so viele Sachen unterstützen konntest, aber das waren ja die Sachen, die für mich ganz oben mit waren, weil es halt auch viel um die Kinder geht, gerade bei den kleinen Riesen Nordhessen. Die Eishockey-Jugend liegt natürlich nahe. Ich habe selber hier angefangen, in der jetzigen Zeit das Ganze zu unterstützen. Und ja, die Tafel Kassel einfach ja, für Menschen, die halt einfach sich nicht leisten können, Essen zu kaufen, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, deswegen sind es jetzt die drei geworden. Und ja, so viel dazu. Ne? Also wir haben jetzt angefangen mit den Shirts und mit den Mund-Nasen-Masken und haben das jetzt auch erweitert. Jetzt ist der Hoodie im Programm, ist ja auch ein bisschen kälter geworden und wir haben dann Gott sei Dank jetzt ein Kids-T-Shirt mit reingebracht und nach vielen Anfragen von den weiblichen Fans oder Interessentinnen haben wir jetzt auch noch, Gott sei Dank, ein extra Frauen-T-Shirt. Ich hatte es eigentlich als Unisex vorher gehabt, ne, das für Beil geht, aber ich denke, so jetzt haben wir es ein bisschen mehr noch abgedeckt und ja, bis jetzt läuft es ganz gut und ich bin gespannt, was am Ende des Jahres da zusammenkommt.
Ja, das sind wir auch. Hätte ich dich jetzt auch noch gefragt, so bist du zufrieden mit der Resonanz, aber hast ja im Prinzip, also wenn du sagst, läuft zufrieden. Ganz gut.
Ja. Nie zufrieden.
Es kann immer mehr sein. Ja,
in die Millionen, das wäre natürlich toll. Ne? Ja. Naja, aber ja, realistisch gesehen, ja, wie gesagt, also ich hatte da so ein bisschen den Ansatz, wenn du da halt irgendwo ein Stück weit in der Öffentlichkeit stehst und ein Stück weit bekannt wirst durch den Sport oder wie auch immer, einfach irgendwas zurückzugeben zu können. Und das war der Ansatz. Und ich habe das auch eine Sache, die für mich Neuland ist, das vorher noch nicht gemacht. Das ist meine erste Charity. Und ja, mal gucken, was bis zum Ende des Jahres dabei rumkommt. Ich hoffe natürlich viel, dass alle davon profitieren können, die drei Vereine. Und ja, mal gucken.
Auf jeden Fall hast du dir einen guten Fotograf für deine Bilder rausgesucht.
Ja, übrigens, gut, dass du es ansprichst. Ich hatte natürlich einige Helfer. Alleine kriegst du das halt auch nicht gewuppt. Ne? Da bin ich halt Jan Malte auch ja, sehr dankbar. Und seine Freundin auf jeden Fall und ein paar anderen Leute. Ja, die Elke Voss ist eine Freundin von mir, die mir da sehr geholfen hat. Und ja, Skellyback als Partner, aber auch alle anderen, die das halt unterstützen, halt auch bis jetzt. Vielen, vielen Dank. Und ja, ohne die wäre das halt alles nicht möglich. Und die Resonanz, die ich so bekomme, ist sehr gut. Und da freue ich mich natürlich riesig darüber, dass das halt auch so viele Leute unterstützen und mich darauf ansprechen und sagen, hey, coole Aktion, ich habe mir ein Hoodie bestellt oder ich habe deinen Aufkleber irgendwo gesehen und toll, da mache ich mit. Und was halt auch die Zeitungen angeht, etc. Ne? Vielen Dank für die Unterstützung auf dem Weg.
Sehr schön.
Ja. Ich werde mir jetzt auch, glaube ich, so ein Hoodie demnächst noch bestellen.
Ich wollte gerade fragen, Jungs, habt ihr denn schon bestellt?
Nee, aber tatsächlich nee, noch nicht. Und ich habe den Black Friday Deal verpasst.
Ich schicke euch den Link.
Nee, ich habe sogar den Link gerade offen auf dem Handy parallel und habe geguckt, weil du gesagt hast, ihr habt jetzt einen Hoodie. Weil ich muss sagen, ja,
wir haben zwei Hoodies.
Ja, genau. Mit dem
also zwei Waschbären Designs. Das,
ja. Genau, mit dem Waschbären und alle Liebe rostet mit.
Genau.
Aber T-Shirts habe ich so viele im Schrank, aber den.
Der macht doch nichts, wir haben ja
Hoodies. Den Hoodie mit dem Waschbär finde ich halt mega cool und ich glaube, das wird noch diese Woche bestellt.
Ja, ich kann es nur weitergeben. Ich habe mir jetzt hier auch, ich habe mir heute angehabt und qualitativ hochwertig. Ja. Weil die Nummer, gerade bei unseren Temperaturen gerade, er hält warm.
Also dieses Scallywag-Zeug.
Er hält, was er verspricht.
Scallywag-Zeug, das ist ja generell, also es ist wirklich sehr, sehr hochwertig, alles, was du da so.
Ja, das ist ja auch, ja. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ne? Ich wollte jetzt auch nichts irgendwie machen, wo du sagst, naja gut, da ist es drauf gedruckt, aber das nach dem ersten Waschen ist es in vier Teilen. Ne?
Ja.
Und die Qualität ist dahinter von den Textilien und die Drucke sind gut und ja, also dadurch fürs erste Mal, wie gesagt, steckt viel Arbeit drin und ich denke, wir haben es ganz gut hinbekommen.
Also auf jeden Fall. Ein Shop, der einen Zaboni als Wareneinkaufssymbol hat, ja. Also
ja,
da muss man bestellen.
Ja,
jetzt
ein Hockey-Fing,
ja. Ja, alles gut. Nee, super. Also die Jungs haben ja früher schon was gemacht. Die waren ja eine Zeit lang ein bisschen inaktiver und finde ich gut, dass sie jetzt eigentlich so groß, also jetzt schon ein bisschen länger zurückkommen. Gibt es ja auch eigentlich schon sehr lange. Ne? Gab's ja.
Ja, halt auch mit den Armbändern ist ja auch eine große Sache, was eigentlich gut angenommen wird, ne? Diese Braced-Geschichten.
Ja.
Und ja. Wie gesagt, auf Anfrage meinerseits, dass sie dann halt auch mitgemacht haben.
Ja, super.
Ja, ist eine gute Sache und wie gesagt, ich freue mich und bin gespannt, was am Ende des Jahres da halt auch bei rumkommt und ja, dass die ganze Corona-Situation sich vielleicht bis dahin halt auch mal ein bisschen ja, in normalere Gefilde läuft dann und wir werden sehen. Es bleibt spannend.
Das bleibt spannend. Das ist ein schönes Schlusswort und wir wollen dich auch gar nicht länger aufhalten von deinem Abendessen.
Um Gottes Willen, nein, es hat sehr Spaß gemacht und danke, wie gesagt, für die Einladung nochmal, Jungs.
Ja, vielen Dank, dass du dabei warst und ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder im Laufe der Saison.
Sehr gerne, sehr gerne.
Super, vielen Dank, Derek.
Okay, dann schönen Abend euch beiden.
Ja, dir auch.
Ja, danke schön.
Ja, Carsten, interessante Einblicke haben wir da bekommen, finde ich. Ne?
Ja, war eine coole Sache. Vielen Dank nochmal an Derek, das hat richtig Spaß gemacht.
Das hat wirklich Spaß gemacht und finde, wir haben da auch einen sehr guten Gesprächspartner gehabt und dürften auch unsere Hörer die Fragen interessieren, die wir gestellt haben. Und ja, schön. Eine gute Sache und er hat ja auch signalisiert, dass er dazu öfters bereit wäre und ich meine, wenn da der Bedarf besteht, dann können wir das gerne nochmal wiederholen oder jetzt sind wir ja auch ein bisschen erfahrener, wir beide, wir haben ja auch zum ersten Mal einen Interviewgast gehabt, können ja dann vielleicht auch in Zukunft nochmal den einen oder anderen Gast bei uns im Podcast begrüßen.
Genau.
Ja, wie sieht's aus? Was haben wir heute an Themen nach unserem Interview? Ich bin schon so ein bisschen ja, geflasht von dem Interview. Aber geh mal ein bisschen durch. Aktuell das, ja, du hast aber
bei den Huskies natürlich.
Aber aktuell ist bei den Huskies, du hast einen ganz, ganz tollen Punkt und wichtigen Punkt hingeschrieben, das hat noch niemand bemerkt.
Nee, ich glaube, ich bin der Erste, dem es aufgefallen ist, die Kölner sind weg.
Ja. Und früher als erwartet.
Ja, ich glaube, heute war es ja, dass dann nochmal über den Kanal sich quasi offiziell verabschiedet wurde. Aber schon am Freitag waren sie nicht mehr mit im Kader.
Ja, haben wir gemerkt.
Hast du irgendwo was Offizielles gelesen dazu?
Nein, ich habe nichts offiziell. Nein, nur Hörensagen und dann Gerüchten beteiligen wir uns ja nicht. Ja.
Im Stream ist auch nichts gesagt worden, oder? Ich habe erst 2 Minuten nach dem ersten Bulli eingeschaltet.
Ja, ging mir genauso.
Okay. Vielleicht kann ja einer unserer Hörer was mitteilen oder hat irgendwas Offizielles, dann gerne her damit. Aber wie gesagt, also ich konnte nichts dazu sehen.
Ja, ich sag mal, es gehen, nein, wir ist egal. Sie waren weg und es wird seine Gründe haben und ja, alles gut. Vielleicht war es dann auch letztlich das Sportliche oder was auch immer und egal. Also die,
man hat ja trotzdem gewonnen.
Genau.
Ohne Köln.
Genau. Gegen, ja, kommen wir später nochmal zu. ja, dann, davon habe ich tatsächlich nicht so viel mitbekommen, deswegen darfst du den nächsten Punkt auch noch ansprechen.
Ja, heute bei Facebook, ich dachte, du bist da so aktiv.
Nee, bin ich nicht. Das muss ich anderen Leuten auch immer erklären, aber.
Also heute bei Facebook erschien bei mir in der Timeline ein sehr langer Text von Dietz Werbetechnik. Eine riesen Entschuldigung quasi an die Fans, die dort im Huskies Fanshop online bestellt haben. Insbesondere geht es wohl um die Fanschals, deswegen war ich auch betroffen und ich finde es super, dass das so kommuniziert wurde. Da gab es wohl ein bisschen Lieferschwierigkeiten, also schon vom Hersteller an die Werbetechnik und demzufolge konnten sie die Sachen natürlich auch noch nicht rausschicken. Und ich muss da mal eine Lanze brechen für die Damen und Herren dort. Es ist ja unter Corona alles ein bisschen schwierig und dass da mal ein bisschen Trubel ist und was schief geht, das kann passieren. Und ich finde, mit dem, was sie heute geschrieben haben, also für mich ist da überhaupt kein Problem mehr zu sehen. Ich finde das okay. Man hat das vielleicht ein bisschen spät kommuniziert, aber man hat es kommuniziert und das ist das Wichtigste aus meiner Sicht.
Definitiv. Und wir nehmen die nicht nur in Schutz, weil wir auch gesponsert worden sind. Nein, tatsächlich.
Also nein, man muss, um Gottes Willen.
Nein, man muss ja auch einfach mal sehen, so dieses ganze Logistik drumherum muss ja auch irgendwie erstmal aufgebaut werden und muss ja auch erstmal einspielen. Ne? Das ist ja auch neu.
Ja.
Und ja, wenigstens kommuniziert man da und bittet um Entschuldigung und alles gut.
Genau.
Ja. Dann haben wir einen Punkt. Ja, eigentlich, ich meine, es steht ja jetzt in sämtlichen Foren, ne? Ist ja jetzt nicht mehr so, dass das irgendwo in dem Untergrund, also es wird gerüchtet, beziehungsweise man sieht ja auch auf der DL2-Seite, dass Joey Luknowski nicht mehr lizenziert ist für die Huskies. Und es wird gerüchtet, dass es gesundheitliche Hintergründe hat und ja, wenn dem so ist, wünschen wir an dieser Stelle auf jeden Fall gute Besserung. Und ja. Also müssen die Huskies sich wahrscheinlich einen neuen Förderlizenzspieler suchen.
Fördervertrag.
Ja, ach so, ja, natürlich. Sorry, da meine ich
nee,
doch.
Nee, alles gut. Nur, dass hier nicht Missverständnisse entstehen.
Ja.
Also, genau. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also die Spielordnung liest sich ja da so, dass zu jedem Zeitpunkt der Saison quasi zwei solche Fördervertragsspieler lizenziert sein müssen. Wenn man jetzt so die Liste bei der DL2-Seite sieht, liest sich ja so, als wäre im Moment nicht lizenziert. Ist natürlich dann die Frage, ob es irgendwelche Konsequenzen für die Huskies hat, außer dass sie natürlich jetzt maximal 18 Feldspieler auf den Spielbericht schreiben können. Ich bin mal gespannt, wie man reagiert. Wenn die Gerüchte tatsächlich wahr sind. Ja, und natürlich für ihn persönlich tut es mir extrem leid. Und schließe mich da deinen Worten an. Also wir wünschen ihm da auf jeden Fall alles Gute. und hoffen, dass es vielleicht nicht so schlimm ist, wie befürchtet wird.
Ja. Und naja gut, ob es da eine Regelung gibt, was passiert, wenn aufgrund von Krankheit jemand ausscheidet oder so, gut, das, keine Ahnung, können wir nicht wissen. Aber ich denke, da werden die Huskies im Austausch mit der Liga sein und vielleicht wird ja dazu irgendwas kommuniziert.
Aber wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, dann können wir auch gleich mal ins Huskies-Lazarett schauen. Das hat sich ja oder löst sich ja langsam ein bisschen auf ansonsten. Also neben Luknowski warten wir natürlich noch auf Marc Schmidt-Peter. Der wird ja wohl noch ein paar Wochen ausfallen. Joel Keusen, wenn ich das richtig gelesen hatte im Vorbericht der Huskies, ist jetzt quasi wieder gesundet, wurde jetzt noch geschont am Wochenende. Und Clark Breitkreuz hat am Wochenende gefehlt, wohl angeschlagen. Also gehe ich davon aus, dass es auch jetzt nichts Längerfristiges.
Ja. Wir haben ja eben mit Derek auch im Interview schon mal so ein bisschen über den Saisonstart eigentlich gesprochen und er sagt ja auch, also wenn man auf die Tabelle guckt, kann man eigentlich zufrieden sein. Würden wir so auch unterschreiben. 8 Spiele, Tabellenführung gemeinsam mit Ravensburg. Muss man sich natürlich auch mal vor Augen halten, was das eigentlich für eine irre Tabelle ist. Das haben wir eben, als wir die Statistiken besprochen haben, uns ziemlich auch mal angeschaut. da sind halt Teams dabei, die haben 3 Spiele und dann sind Teams dabei, die haben 9 Spiele. Ja, und ich meine, das kommt immer mal vor, dass das ein bisschen verzerrt ist, aber da werden wir uns dran gewöhnen müssen und wahrscheinlich wird sich das noch weiter verzerren und vielleicht gegen Ende hat man dann wieder irgendwie mal ein Bild, was nicht komplett, jetzt sage ich zum dritten Mal verzerrt ist. Aber trotzdem können wir ja darüber sprechen. Und,
genau, wir können so. Wir können uns ja zumindest mal nach 8 Spielen angucken, wie es bei den Huskies aussieht. Ich habe da mal so ein paar Sachen rausgesucht, die auffällig sind. Und da würde ich natürlich hinten anfangen bei einer ganz wichtigen Position, nämlich unsere Goalies. Ich meine, es ist ja auch im Vorfeld immer wieder gesagt worden, dass Kassel ein starkes Goalie-Duo hat. Und die Statistik kann das im Moment absolut bestätigen. Also Jerry Kuhn ist bei einer Fangquote von 91,72%. Das ist absolut gut, sehr gut. 2,53 Gegentore pro Spiel. Also da lässt sich absolut nicht meckern. Leon Hungerecker steht sogar noch besser da. Der hat eine Fangquote von 93,42% und nur 1,68 Gegentore pro Spiel. Also da können wir uns nicht beschweren.
Nee. War er abzusehen? Naja, alles gut. Also der Leon.
Ja, aber gerade bei Leon freut es mich, weil ich fand ihn halt letzte Saison doch ein bisschen schwächer als noch in seiner Rookie-Saison in Kassel. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen fahrig war und diese Saison kann ich das absolut nicht bestätigen. Also ich habe das Gefühl, er ist wieder der Hungerecker, der uns quasi vor 2 Jahren echt überrascht hat. Wenn man jetzt mit Kuhn vergleicht, darf man natürlich auch nicht vergessen, er hat vielleicht die leichteren Gegner. Das mag möglicherweise sein, aber das, was ich gesehen habe bei den Spielen, das hat mich schon überzeugt.
Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, den du rausgesucht hast. Face-Offs, Bullies, Anspiele, was müssen wir noch alles sagen, damit alle glücklich sind?
Ich weiß es nicht.
Ja, tatsächlich, was ja immer auffällt, sind Trevino und Burns eigentlich mit sehr hohen Bully-Quoten. Trevino mit 60,98%, Burns mit knapp 58%, also das sieht man ja auch, dass sie zumindest auch gefühlt immer die wichtigen Bullies gewinnen. Da taucht jetzt ein Name auf, der eigentlich in letzter Zeit so ein bisschen, ja, in der Szene, nein, aber unter den Fans so ein bisschen gescholten ist. Tatsächlich ist Olsen ein relativ starker Bully-Spieler, auch 64,29%. Ja.
Das ist fast 2 von 3, ne? Das ist
ja, aber Ja, irgendwie so richtig auffällig ist er trotzdem nicht, ne?
Ja. Eishockeyspiel besteht ja auch aus mehr als nur Bulli.
Ja. Gibt ja auch jeder Statistiker recht. Letztlich ist Bulli nur ein Anspiel oder nur eine Möglichkeit, irgendwie einen Puck ins Spiel zu bekommen. Keine Ahnung. Ich sehe da ein bisschen mehr hinter. Aber ist ja auch egal. Ja.
Ja, wir haben allerdings, also das waren natürlich so die positiven Seiten. Es gibt natürlich logischerweise, wenn man sich die Statistiken anguckt, auch so die Schattenseiten.
Aber warte noch. Lass uns noch was Positives sagen. Okay. Das hast du nämlich nicht rausgesucht und da haben wir mir auch drüber gesprochen. Das ist ja auch ein Husky unter den Top Ten der Scorer ist.
Scorer.
Ja. Mit Corey Trivino hat 3 Tore, 8 Assists, im Prinzip 11 Punkte. Und das ist der drittbeste Wert derzeit in der Liga. Ja, wir haben drüber gesprochen. Du hast gesagt, habe ich weggelassen, weil da ein Felix Schütz zum Beispiel noch mit einem Punkt vor ihm ist, der aber nur 4 Spiele bestritten hat. Sehe ich ein, aber sagen wir mal, wir gucken ja auch auf eine Tabelle und besprechen die. Und in dem Moment Corey Trivino mit 11 Punkten. Alles gut.
Ja, das sind ja auch immerhin 1,375 Punkte pro Spiel. Ist ja auch nicht so schlecht.
Hast du das jetzt schnell ausgerechnet?
Ja, im Kopf natürlich sogar. Also,
ja, gut. Top. Ja, so, jetzt darfst du deine negativen Sachen besprechen.
Gut, also wie gesagt, gibt natürlich auch negativere Sachen. Eine ganz auffällige ist natürlich die Abschlussschwäche. Also die Huskies schießen sehr oft pro Spiel aufs Tor. Im Schnitt sind es 35,9 Schüsse jedes Spiel. Das ist der zweithöchste Wert der Liga tatsächlich sogar. Es wäre gut, wenn man da natürlich auch oft treffen würde, aber die Huskies brauchen 11,5 Schüsse, um ein Tor zu erzielen. Und da sind sie halt das viertschlechteste Team. Und gefühlt ist das auch im Moment noch das große Problem, wenn man sich die Spiele der Huskies anguckt. Da gehen halt sehr viele Schüsse direkt auf den Torhüter oder halt auch am Tor vorbei. Oder halt auch gegen den Rahmen des Tors. Sodass da vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial wäre für die nächsten Wochen.
Ja, wobei, jetzt nochmal, um das ein bisschen ins Positive zu rücken, auch die Gegner sich bei Kassel schwer tun. Also da werden sogar 12 Schüsse pro Tor benötigt.
Aber das liegt natürlich bei uns an den guten Torhütern.
Alles gut, hast du ja erklärt eingangs. Ja.
Genau.
Ja, und dann haben wir noch einen Punkt, den haben wir das letzte Mal eigentlich schon mal so ein bisschen irgendwie angesprochen. Und der hat sich jetzt durch die Strafe gegen Chevirin im Spiel gegen Landshut jetzt nicht unbedingt verbessert, dieser Wert. Die Huskies hinter Heilbronn, die allerdings nur 6 Spiele haben, ne? Mit einer Minute weniger die Bad Boys der Liga derzeit, also 128 Strafminuten. Ja, nehmen wir mal nur die Zweier, sind sie sogar führend. Also 39 2-Minuten-Strafen ist der höchste Wert der Liga und da ist Heilbronn ziemlich weit weg. Die sind natürlich, glaube ich, mit 3 Spieldauern, was du später auch noch irgendwie, glaube ich, aufgelistet hast,
ja.
Ziemlich weit vorne dabei. Also man könnte noch ein bisschen mehr von der Strafbank wegbleiben.
Ja. Also natürlich schlägt da die Chevirin-Strafe auch heftig noch mit ein. Aber ja, auch bei den Zehnern, ne? Kassel hat schon 3-mal eine Zehner kassiert. Das nächste Team sind dann einige, die eine haben, manche noch gar keine. Also das ist schon ein bisschen auffällig. Aber wir reden natürlich jetzt hier auch, wie wir ja schon anfangs gesagt haben, von einer Liga, bei der es halt auch noch schwierig ist, so Statistiken im Vergleich unter den Teams einzuordnen. Also wenn wir uns jetzt mit Ravensburg vergleichen würden, das wäre noch okay, die haben auch 8 Spiele. Mit Landshut oder so wäre es halt schon schwieriger, ne? Das ist.
Ja gut, aber jetzt, wenn du dir mal die 2-Minuten-Strafen anguckst, da ist danach Frankfurt, die haben 8 Spiele, danach kommt Dresden, die haben 9 Spiele, gut, dann hast du ja, Weißwasser, Tölz, ja, okay, alles gut. Ja. Kaufbeuren, 11 mal 2 Strafminuten in 3 Spielen. Ja, gut.
Ja. Was siehst du denn? Lass die mal noch 5 Spiele machen und.
Und du bist also gut im Kopfrechnen, hochrechnen. Wenn die genauso viele haben, haben die 33. Ja. Ja, dann sind sie immer noch hinter den Huskies.
Ja, weil du kannst ja nicht einfach hochrechnen. Es kommt ja auch auf den Gegner.
Oh, ja. Heute lernen sie. Ja, okay. Nein, alles gut. Aber trotzdem, wir wollten ja damit ausdrücken, dass die Huskies da doch noch Potenzial haben, quasi von der Strafbank fernzubleiben. Ja.
Genau.
Ja. Wollen wir noch ein bisschen.
Mehr haben wir nicht, oder?
Ja, dazu nicht unbedingt. Wir können ja noch ein bisschen über die letzten Spiele sprechen, die so durchgeführt worden sind.
Haben wir jetzt letzte Woche nicht aufgezeichnet, deswegen haben wir eigentlich 4 Spiele, über die wir reden können. Wobei ich jetzt sagen würde, Dresden und Ravensburg brauchen wir gar nicht mehr so viel ansprechen. Dresden, das Spiel hat sich den Statistiken entsprechend ein bisschen schwer getan. Lange war das Spiel offen, ne? Stand ja eine ganze Zeit lang 2-1. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, keine Mannschaft wollte so richtig da irgendwo ins offene Messer laufen, und dann hat Lukas Laub mit seinem Doppelpack das dann im letzten Drittel entschieden.
Ja, wobei ich irgendwie nie das Gefühl hatte, dass da dass Dresden das Ding gewinnt irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Nee, gewinnt nicht, aber es war jetzt auch, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das eine sichere Sache für Kassel ist.
Ja.
Also, wie gesagt, es steht 2-1, ne, brauchst ja nur mal so eine blöde Situation oder ein Unterzahlspiel, und zack, ist das Ding im Netz und steht 2-2. Und dann, ja. Aber es war jetzt auch, ich fand, es war auch kein spektakuläres Spiel, dass es irgendwie was gab, was einem aufgefallen ist.
Ja. Ja, alles gut. Über Ravensburg können wir eigentlich auch gar nicht so viel sprechen, wenn wir zum nächsten Spiel gehen. Da hat der Stream ja leider
nicht gesehen.
Ja, nicht so wirklich. Da hat der Stream ja leider nicht so gut funktioniert. Die haben sich dann geholfen mit Facebook-Stream und Instagram Live, und aber das war irgendwie auch nicht so nichts Halbes und nichts Ganzes gefühlt.
Hat man es probiert.
Ja, alles. Der Wille war da. Er war stets, genau. Sie waren stets bemüht.
Und sie konnten ja auch nichts dafür.
Nein.
Das muss man ja auch mal festhalten.
Also tatsächlich lag es wohl daran, dass die Internetleitung irgendwie 1 Mbit hergegeben hat, und das ist für einen Videostream viel, viel, viel zu wenig. Und genau. Da hat man auch, wir leben halt in Deutschland. Das ist halt das Problem, ja. Also.
Ja. Aber es ist natürlich gerade jetzt in der Corona-Zeit dann besonders ärgerlich, ne? Die ganzen Buchungen, also das Geld für die Buchungen geht zurück an die Nutzer, die ja keinen Stream sehen konnten. Das sind verloren gegangene Einnahmen. Ich habe irgendwo gelesen, dass Ravensburg versucht, über den Anbieter der Telefonleitung versucht, das Geld wieder reinzuholen. Aber ob das natürlich möglich ist, steht auf dem anderen Blatt. Aber gerade wenn man dann noch so ein Spiel hat gegen die Huskies, die ja zu der Zeit auch schon ziemlich weit oben in der Tabelle waren, ist quasi ein Topspiel, da geht schon einiges an Geld verloren.
Ja. Ja,
das
gut.
Ist mal 2.000 bis 3.000 Buchungen gewesen sein.
Ich rechne mir da keine großen Chancen beim Provider aus, weil das wird keine.
Genau, das sehe ich nämlich auch so.
Keine professionelle Leitung sein für, ich benutze das Ding einmal am Wochenende, in der Tat. Ne? Also da glaube ich, weiß ich nicht. Vielleicht ist da irgendwie noch sind das die Stadtwerke und die sponsern das Ding noch oder sonst irgendwas, dann kannst du vielleicht so auf Goodwill hoffen, aber. Also so bei einem.
Nee, es sind keine Stadtwerke. Also.
Ich weiß nicht, wo der Name genannt ist des Internetanbieters?
Über Spray TV im ESBG-Forum. Die haben das genannt.
Okay. Ja, gut. Egal. Ja, muss aber leider ein ziemlich gutes Spiel von den Huskies gewesen sein. Also nicht leider, sondern leider, dass man es nicht sehen konnte. Zumindest, wenn man sich jetzt auch mal so die Statistiken so vom zweiten Drittel anschaut, irgendwie klar Schuss überlegen. Du führst nach dem zweiten Drittel mit 4-0 beim bisherigen Tabellenführer in Ravensburg. Also, ja, nehme ich.
Ja.
Ja.
Ich glaube auch, dass man vermutlich im letzten Drittel schon ein bisschen zurückgeschaltet hat. Dass auch die zwei Tore dadurch so ein bisschen entstanden sind.
Ja.
Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt alles gemutmaßt, weil wir das Spiel halt nicht gesehen haben.
Ja. Ja, und dann können wir zu den nächsten Spielen.
Ja, wir haben ja mit Derek schon ein bisschen drüber gesprochen. Letzten Freitag war ja nun das Spiel gegen Landshut. Und wir beide haben uns ja im Vorfeld schon mal so kurz drüber unterhalten. Wir haben ja auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen.
Nein.
Ja, doch. Ja, das ist auch nicht schlimm.
Ich finde, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Ich weiß nicht, wie das rüber. Aber alles gut, lass uns mal reden.
Genau. Also ich kann ja mal meine Meinung sagen. Ja. Wir haben zwei Situationen. Wir haben eine Pandemie im Moment, die man versuchen muss, in gewisser Weise einzudämmen. Dafür gibt es Maßnahmen, die werden politisch beschlossen. Es gibt Maßnahmen, die kann man sich selbst noch auferlegen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Ligenbetrieb, der durchgeführt werden soll, den die Mannschaften natürlich auch irgendwie durchführen wollen, weil sie wollen ja auch am Leben bleiben. Man will quasi den Auf- und Abstiegsvertrag mit der DEL erfüllen und hat dazu natürlich auch gewisse Regelungen. Und jetzt ist es halt so, es gibt diese Regelung, wenn ich 9 Feldspieler und einen Torwart habe, dann muss ich quasi antreten. Landshut hatte die ja wohl, also definitiv hatten sie, sind ja am Freitag angetreten und nun wollten sie gerne aber das Spiel verlegen. Ich muss dazu sagen, klar, man kann sich mit den Vereinen untereinander einigen. So das, was ich gehört habe, waren die Huskies ja auch entsprechend bereit dafür. Dass es wohl von der Ligenleitung quasi nicht genehmigt wurde. Ich weiß es nicht, aber ich muss halt auch sagen, wir haben ja so schon einen Terminkalender, der ziemlich voll ist. Und wenn ich ein Spiel, was eigentlich durchgeführt werden kann und laut Spielordnung auch muss, dann einfach willkürlich noch verlege, dann mache ich es mir halt selber noch schwieriger. Falls dann wirklich dann mal die Fälle kommen, wo ich theoretisch diese 9+1 unterschreite. Und deswegen bin ich der Meinung, war es absolut richtig zu sagen, man führt das Spiel durch. Die Spieler, die da waren, sind vom Gesundheitsamt als nicht Quarantäne erforderlich beschrieben worden. Und dann muss ich halt auf das hören, was die Behörde sagt.
Ja, und wo ist jetzt die Diskrepanz? Ich glaube, das Einzige war, dass ich gesagt habe, 10+2 ist bitter. Aber das hatte irgendwie überhaupt in überhaupt keiner Richtung eine Wertung.
Ja, okay, ich hatte das so rausgelesen, dass du sagst, oder dass du damit gemeint hättest, es wäre schon besser gewesen, man verschiebt.
Ich sag mal, der Sportlichkeit willen, also ja, da wird dann viel auf Solidarität, sportlicher Vergleich und die 3 Punkte am Ende, die machen euch dann zum Meister, steckt euch sonst so hin, da wurde ja auch viel drüber gesprochen oder geschrieben und ja, also für einen sportlichen Vergleich ist es natürlich Käse, ne? Wenn da jemand mit 2 reinkommt und bis da ein Tabellenführer war, aber wenn du dir die Regeln vor Beginn auferlegt hast und sagst, okay, mit wie viel müssen wir mindestens antreten? So, und da steht drinnen 9+1 und du hast 10+2. Ja, dann hast du die Mindeststärke. Also fährst du dahin und spielst. Wenn alle anderen sagen, das ist halt so. Ich meine, keine Ahnung, weiß ich nicht, was das Gesundheitsamt da in Landshut macht. Ne? Also hier hast du dann andere Fälle in der Liga, da ist ein Verdachtsfall. Da wird zumindest erstmal, gut, die haben dann einen PCR-Test gemacht, die waren negativ. Ja, keine Ahnung. Also, wie du auch sagst, eigentlich musst du es spielen, um halt hinterher nicht in die Bredouille zu kommen.
Ja, und komischerweise, um mal da in Vergleich zu ziehen, wir hatten ja auch jetzt hier in Frankfurt 2 Fälle, wo Spieler in Quarantäne müssen. Da wurde nicht mal die andere Mannschaft vorsorglich in eine Quarantäne geschickt oder ähnliches. Da hättest du einfach, ja, 2 Spieler sind weg, der Rest spielt. Ich finde auch diese Forderung nach Solidarität und sowas, wenn man mal genau schaut, es gibt ja auch unterschiedliche Budgets in der Liga. Da sagt ja auch keiner, naja, also ich finde das jetzt nicht in Ordnung, dass Team XY mit einem Budget von, was weiß ich, 1,5 Millionen in die Saison geht und dann gegen die großen Frankfurter spielen muss, die hier einen Haufen DEL-Spieler einkaufen. Also in gewisser Weise hast du immer Unterschiede. Klar ist das bitter, wenn du mit 12 Spielern anreisen musst, gerade mal wirklich zwei Reihen auf das Eis bringen kannst. Aber das kann dir ja auch aus anderen Gründen passieren.
Definitiv, ja klar.
Und wie gesagt, hier, im Moment kommt halt noch die Situation dazu, dass man einen Spielplan hat, der schon nach hinten verschoben ist, dass man die Playoffs quasi schon verkürzt, indem man nicht mehr Best of Seven, sondern Best of Five hat und keine Pre-Playoffs mehr. Und dass man sich quasi die Termine, die man noch irgendwo einschieben kann, auch noch frei hält für den Fall, dass man Spiele verschieben muss, weil eben keine 9+1 mehr gestellt werden können.
Ja.
Was natürlich ein anderes Thema ist, worüber man gerne streiten kann, ist, ob das dann so schlau ist, von einem Geschäftsführer der Liga in einem Interview zu sagen, der EV Landshut hat nur 7 Spieler in Quarantäne, deswegen bleiben ja so und so viele Lizenzierte übrig und vielleicht dann darüber hinaus auch noch zu sagen, ja, die können ja noch andere Spieler aus der eigenen Jugend nachlizenzieren. Das ist durchaus diskussionswürdig.
Ja, aber so. Alles gut. Also sie hätten ja nur dann 18, ne? Oder 19. Sowieso nur lizenzierte Spieler.
Sie hatten 24, glaube ich, laut seinem Interview und 7 Quarantänis. Also hätten sie noch 17 gehabt.
Ja, okay.
Ja, und auf Landshut sind ja da 3 Förderlizenzspieler aus Straubing, die man nicht mitnehmen wollte zu ihrem eigenen Schutz, Infektionsrisiko, wie auch immer. Und der Rest sei verletzt oder wie auch, ach, ich weiß es nicht.
Während aber andere Landshuter Förderlizenzspieler in der Oberliga gespielt haben, glaube ich, ne?
Ja.
Na, ist auch egal. Alles gut. Also wer auch da...
Auch die Reaktion dann aus Landshut mit dieser Pressemitteilung, wo man quasi dann in der Mitteilung Bietigheim und Kassel so ein bisschen an den Pranger stellt und sagt, wir hätten ja gern verschoben, aber wir müssen jetzt gegen die beiden antreten. Das ist auch nicht so die feine Art. Das ist halt... Das hätte man alles ein bisschen interner regeln können.
Ja.
Meiner Meinung nach. Also, und wenn ich dann mal so in so Foren schaue, so fanübergreifende, dann merkst du halt sofort, da wurde durch diese ganzen Äußerungen halt schon wieder so ein Keil getrieben zwischen die Fanlager. Das tut halt auch nicht gut.
Ja, wobei ich glaube, da sitzt der Stachel auch noch sehr tief in Landshut. Also gerade was Kassel angeht, sind die, glaube ich, sehr, sehr, sehr empfindlich. Die gekaufte Meisterschaft und danach Insolvenz und ach, du kennst das ja alles. Ja, also ich glaube, können alle dran lernen an diesem Fall. Also zumindest was die Kommunikation angeht, in irgendeiner Art und Weise. Wobei ich da sagen muss, hat man in Kassel vielleicht sogar mal alles richtig gemacht, indem man nicht so viel kommuniziert hat dazu. Aber ja, ist alles okay. Also es ist gespielt und ich meine, letztlich war es gar nicht so, wie man vielleicht gedacht hat, dass es ausgeht. Also Derek sagt ja auch, die haben sich da mit Mann und Maus reingeworfen und haben denen schon das Leben schwer gemacht mit der Anzahl an Spielern. Und ja, dann hast du da so, ja, so echt Tore, die fallen dir, keine Ahnung, auch nur in einem Sonntagsspiel, obwohl es am Freitag war. Und dann hast du, aber das ist dann halt auch mal das Glück, was du vielleicht auch brauchst und was du vielleicht auch noch öfter in der Saison brauchst, dass du einfach die Punkte holst. Ja, und gut, dann. Ja,
genau. Also da du ja jetzt schon quasi zum Spiel was gesagt hast, also das muss man halt auch mal sagen, die 11 Mann aus Landshut, weil das muss man ja auch sagen, der zweite Torhüter kam ja nicht zum Einsatz, die 11 Mann aus Landshut haben das echt gut gemacht. Also die haben sehr lange dagegen gehalten. Sie haben auch dann, wie gesagt, die ersten Tore waren ja auch wirklich sehr merkwürdig, sagen wir es mal so. Beziehungsweise auch zufällig, wenn ich da an das Tor von Trevino denke. Also ich fand, die Landshuter haben sich gut verkauft. Und vielleicht ist das ja auch für so ein Team gar nicht so schlecht. Klar geht man jetzt hier mit 0 Punkten raus. Aber für die Moral gerade dieser Spiele kann das Gold wert sein, was man da in Kassel gezeigt hat.
Ja.
Weil da braucht eigentlich keiner mit hängendem Kopf rausgehen. Das muss man definitiv festhalten.
Ja. Hängende Kopf, ja. Ist das eine Anspielung auf den
Check? Die Überleitung?
Ja. Ja, ich weiß nicht mal, es wird tatsächlich nicht klar, ne? Also es, auch wenn man sich jetzt die Wiederholung x-tausendmal anguckt, ich finde die Bilder sind tatsächlich zu schlecht. Im ersten Moment hätte ich aus dem Bauch heraus gesagt, er trifft ihn direkt er trifft ihn am Kopf. Also der Einschlag ist nicht vorher irgendwie. Es ist. Ja, Laub hat den Kopf natürlich auch tief, ne? Ist natürlich in der Vorwärtsbewegung. Ja, letztlich, sag ich mal, hat Chevy das bewertet, hat ja Derek auch gesagt, und so wie es im Eishockey dann halt bewertet wird, wenn der Schiedsrichter es nicht bewertet oder vielleicht anders sieht. Und ja.
Also ich muss auch sagen, ich habe keine klare Meinung zu diesem Check. Außer dass er meiner Meinung nach unnötig war. Also ob jetzt fair oder unfair, er war zu diesem Zeitpunkt unnötig. Was mir ein bisschen persönlich aufstößt, ist dann die Strafenverteilung halt anschließend. Also dann hätte ich es. Ich weiß nicht, ob man dann unbedingt die 2 Minuten mehr für Schäferin geben muss, dafür, dass er den Fight dann initiiert. Da sieht man so oft irgendwelche ähnlichen Fights, da gibt es dann Strafen für beide Mannschaften in gleicher Höhe. Ja. Aber ich will es nicht beurteilen, und es ist geschehen, und Laub hat ja auch am Sonntag wieder gespielt, also war es auch nicht so dramatisch. Von daher ist gegessen.
Ja.
Man hat es auf dem Eis geklärt und gut ist.
Yes.
Vielleicht wird es auch nochmal im nächsten Spiel nochmal nachbereitet auf dem Eis, man weiß es ja nicht.
Ja, keine Ahnung. Wird man sehen. Ja, dann das Sonntagsspiel habe ich nicht gesehen. Hast du es gesehen?
Nein, ich habe gearbeitet.
Ah ja, ich...
Beziehungsweise ich kam zu der Zeit gerade von der Arbeit wieder. Der Waldspaziergang hat mir nicht so gut getan.
Ich habe tatsächlich nur die Overtime gesehen. Und ja, war ein sehr schönes Tor. Dann, das stimmt, was das Spiel dann entschieden hat. Ich meine,
ich habe es in der Zusammenfassung gesehen, das sah ordentlich aus.
Ja. Ja. Das ist also
gut, gegen Bayreuth hat man sich ja immer schon so ein bisschen schwer getan, ne?
Ja.
So. Gut. Auswärts 2 Punkte geholt.
Ja, kann man mit leben, ne? 5 Punkte am Wochenende und
4 Siege in Folge.
Yes. Jo.
Ja. Ja.
Haben wir die Revue passieren lassen. Haben wir die Spieler genau. Revue passieren lassen. Ja, eigentlich kommt ja an dieser Stelle immer so ein bisschen der Ausblick auf das kommende Wochenende, wo wir uns so ein paar Fakten zum Gegner irgendwie raussuchen. Ja, wird schwierig, weil zum jetzigen Zeitpunkt ist laut unseren Informationen sind die Spiele verschoben, die ursprünglich angesetzt worden sind. Und ja, ich denke, man bemüht sich da irgendwie gerade um Ersatzspieler, Spiele und ja, wissen wir natürlich den Gegner nicht. Vielleicht würde sich Dresden anbieten. Die wären, glaube ich, auswärts am Freitag und haben, glaube ich, auch einen Quarantäne-Gegner, ne? Müssen wir gerade mal 9. Spieltag nochmal reinschauen.
Frankfurt könnte man auch nehmen. Die hätten nämlich am Freitag zumindest ein Spiel gegen Bad Tölz.
Ja, aber zu Hause. Also ich glaube, man versucht ja dann irgendwie die Konstellation gleich zu belassen, ne? Genau, Dresden wär in Heilbronn. Ja. Naja, müssen wir schauen. Können wir auch nur spekulieren. Krimitschau wäre auch noch möglich. Die wären in der Lausitz. Ja, gucken wir mal. Weil sobald wir da irgendwie was wissen, dann...
Sind die Lausitzer Füchse auch noch in Quarantäne?
Ich glaube ja, ne?
Die habe ich gar nicht auf dem Schirm gerade. Sicher?
Ich meine schon.
Ich blicke nicht mehr durch.
Ich
bin ganz ehrlich, ich habe keinen Überblick mehr.
Wer in Quarantäne ist und wer nicht?
Ja.
Ja. Am 23.11. waren sie vorsorglich in häuslicher Quarantäne. So, vom 23.11. bis, ich hole mal gerade, mach du mal weiter, ich hole mal den Kalender
herbei. Ja, wir haben heute den 1.12., also.
Ja, das ist schon klar. Ja,
das sind 8 Tage, das könnte knapp werden. Es könnte sein, dass die schon zum Wochenende.
Hey, 23.11. ist ein Montag. So, dann wäre...
Es kommt natürlich auch drauf an, wie viele Spieler da in Quarantäne sind.
Bis zum 7. ja, okay, hätten wir das wieder. Ja.
Ja, das ist alles Spekulation. Also, ich würde einfach sagen, wir lassen uns überraschen und sprechen heute mal nicht über zukünftige Spiele.
Alles klar, bin ich d'accord. Aber den nächsten Punkt können wir im Prinzip auch mal weglassen, mehr oder weniger. Quarantänemaßnahmen bei. Wir haben tatsächlich auch nicht den Überblick. Also definitiv Tölz und Bietigheim, sonst würden die Spiele ja stattfinden. In Frankfurt gibt es 2 Spieler, die aber auch, glaube ich, namentlich benannt wurden, ne?
Ich meine auch, ja.
Vom Verein selber.
Ja.
Heilbronn ist, muss man jetzt auch gucken, die haben einen in Verdacht, sind auch komplett in häuslicher Quarantäne und ja.
Lewandowski und Kretschmann.
Genau, der übers Kabel gefallen ist.
Übers Kabel gefallen?
Ach, du hast nicht Magenta geguckt, ne?
Nee.
Da war war das nicht? Doch, das Interview war mit Kretschmann, glaube ich, am Ende. Und dann ist er vom Eislaufen ist über das Kabel von der Kamera gefallen.
Hm.
War sogar in diesen Top 10 der Moments von Magenta Sport dabei. Und man hatte ja noch nicht so viel am Anfang. ja, okay. Was haben wir noch? Wir können ein bisschen über die Liga noch reden, auch wenn es da momentan auch schwierig ist und vielleicht auch nicht so viel zu reden gibt. Wir haben ja eben schon mal uns so ein bisschen die Tabellenkonstellation angeschaut. Du hast ja, ich hatte diesmal einen ganz wichtigen Punkt, den du vorhin auch hattest. Die DEL-Spieler sind jetzt so gut wie alle weg.
Genau, wenn sie nicht längerfristig verplant waren.
Oder fest verpflichtet sind.
Ja, genau. Also Felix Schütz hat ja meines Wissens zum Beispiel einen Vertrag bis Ende der Saison mit einer halt Ausstiegsklausel. Da muss man halt gucken, ob es irgendein DEL-Team gibt, was ihm ein Angebot macht, das ihn dann wieder aus Landshut wegzieht. Aber so Spieler wie Daniel Schmölz, die Kölner, Patrick Reimer, Niklas Treutle. Nee, haben sie den nicht länger geholt?
Nee, ich meine, Treutl ist wieder zurück.
Okay. Also, da zieht es halt einige Spieler jetzt wieder zurück ins Oberhaus.
Ja. Weil die Clubs doch jetzt auch spielen. Weiß ich nicht, ob du. Hast du es mitbekommen? Nein, hast du nicht mitbekommen. Es gibt ein Bayern-Turnier.
Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Und da spielen dann die ganzen Clubs, die jetzt nicht am Magenta Sport Cup spielen.
Köln?
Nein, die Bayern. Aber ich habe... jetzt kann ich mich natürlich komplett blank machen, ne? Welche Teams das sind. Also Augsburg ist dabei, Nürnberg ist dabei, Straubing ist dabei und wer fehlt noch?
Ingolstadt und München.
Nee, Ingolstadt ist noch dabei. Und München spielt ja Magenta Sport Cup.
Ja, ja, ich hatte jetzt nur die bayerischen Teams für
dich. Ja, 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 alles gut. Da, sehr schön. Ja. Und die 4 spielen quasi ihr eigenes Vorbereitungsspiel. Und die Besonderheit dabei ist nämlich, du wusstest ja bisher noch nichts davon, deswegen weißt du die Besonderheit nicht. Das wird komplett bei Spray TV übertragen.
Oha.
Ja. Also die DL goes quasi Spray TV. Das ist natürlich der Hintergrund, dass die Teams da finanziell daran beteiligt werden. Ja. Und beginnt auch, glaube ich, jetzt schon am Wochenende. Zumindest wenn ich hier, ja, doch, alles gut. Wenn man bei Spray TV mal schaut, sind auch die Spiele schon eingetragen. Also am 4.12. Ingolstadt gegen Straubing. Ist, glaube ich, das Auftaktspiel des Ganzen. Ja, so. Und deswegen wird Treutle zum Beispiel auch wieder zurückbeordert sein.
Gut.
Aber im Gegenzug gibt es ja neue Spieler bei den Tower Stars. Mhm.
Genau, aber nicht fürs Tor.
Nee, weiß man nicht. Vielleicht steckt mal einen davon ins Tor.
Ja, Kai Hospelt und Patrick Seifert.
Ja.
Wenn für die Tower Stars auflaufen.
Und Kai Hospelt, ich meine, der stand ja zuletzt noch bei dem besten Zweitligakader der DL unter Vertrag. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ich glaube.
Bei der Mannschaft, die eine total ruhige Vorbereitung gerade genießt.
Ja, bei denen rappelt es richtig und ja, die melden auch so langsam hoch. Ja, muss man gucken. Genau, also er kommt aus Krefeld und ja. Was noch interessant ist, Erik Betzold, der auch dem Kasseler Nachwuchs entstammt, der hat sich quasi gegen eine weitere Eishockey-Profikarriere entschieden, weil er einen Platz als Medizinstudent bekommen hat. Ich glaube in Baden-Württemberg irgendwo. Hängt er die Schlittschuhe an den Nagel und ja, widmet sich dann erstmal seinem Medizinstudium und im Saarland hat er es bekommen. Seinen Studienplatz für Humanmedizin. Ja, mit 20 Jahren, klar, musst du gucken, wo du deinen Weg hingehst und er hat sich jetzt erstmal für das Medizinstudium entschieden und ja, auch eigentlich Respekt für so eine Entscheidung, ne? Also im Prinzip, wenn du dein Hobby zum Beruf gemacht hast und dann guckst aber weitblickend, ja, finde ich gut.
Ich auch.
Auch wenn es schade ist natürlich, ne, jemanden aus der Kasseler Jugend zu verlieren, sage ich mal. Aber klar, das ist. Wir wünschen ihm auf jeden Fall da auch alles Gute auf diesem weiteren Lebensweg und dass er da ein erfolgreiches Studium ja abschließen kann.
Genau. Apropos junge Spieler.
Das ist ein ganz interessanter Punkt eigentlich.
Ja, anscheinend hat der ESVK das Interview mit Rudorisch in der HNA gelesen.
Ja.
Zum Thema Landshut. Man lizenziert jetzt ein paar U20-Spieler nach.
Ganze 6 sind es, glaube ich, mittlerweile, ja. Innerhalb von 5 Tagen. Aus der Sicht ganz interessant, weil ich mich nach dem Rudorisch-Interview auch mal so ein bisschen umgehört hatte. Ich hatte, glaube ich, auch getwittert dazu, warum man halt nicht den Rosenheimer Weg geht. Also der Rosenheimer Weg ist, die haben irgendwie, als dieser Lockdown angefangen hat, einmal komplett die U20 hochgemeldet, damit die trainieren kann. In der DL2 sind die Hürden, glaube ich, ein bisschen höher. Und zwar muss da irgendwie zumindest so ein Amateurvertrag oder sowas vorliegen. Also die müssen in irgendeiner Art und Weise ein bisschen Geld bekommen. Oder halt nicht. Also das ist halt sowas, da bin ich nicht so richtig bis zum Ende vorgestoßen. Kaufbeuren macht's, Landshut macht's nicht. Ja, wo ist da der Hintergrund? Also, oder warum klappt das bei dem einen und bei dem anderen nicht? Sind die vielleicht billiger in Kaufbeuren oder ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gut, wenn auch junge Spieler zum Einsatz kommen, hat das immer einen Vorteil, auch für zukünftige Generationen und Nationalmannschaften und auch vielleicht dann einfach im Zuge der Corona-Pandemie, dass man halt doch dann statt 10+2 vielleicht irgendwie mit 14, 15+2 irgendwo hinfahren kann.
Ja. Ja, also wenn die Spieler halt ihre Einsätze kriegen, dann auf jeden Fall eine gute Sache für den Eishockey-Nachwuchs.
Ja.
Und vielleicht nutzt ja der ein oder andere die Chance und zeigt nochmal ein besonderes Talent.
Ja. Ja, dann haben wir noch Daniel Weiß ist in Krimmenschau aufgeschlagen, ist ja jetzt auch im deutschen Eishockey kein unbekannter Spieler. Hat, glaube ich, auch eine eigene Kollektion bei Scallywag, wo wir vorhin drüber gesprochen haben.
Ja, dafür verlassen Oder wird die Eispiraten verlassen? Moritz Schuk, der hat ja einen Tryout-Vertrag, der wird nicht verlängert. Das haben die Eispiraten heute noch bekannt gegeben.
Ganz up to date sind wir.
Übrigens, laut Transferliste auf DL2.org sind es nur 4 Spieler aus Kaufbeuren.
Ja, das sind nur die oberen. Die haben am die haben am Wochenende, glaube ich, schon welche teil.
Ah,
ja.
Okay.
Ja.
Gut. Haben wir noch was aus der Liga? Ja, ach. Du hast ja vorhin schon mal angeteasert. Ich habe, oder mir ist noch was aufgefallen, und zwar, wie schreibe ich es schön?
Warte, darf ich noch ganz kurz eingrätschen?
Ja.
Die Kollektion ist von Daniels Bruder, Alexander, aber alles gut. Ich habe nur vorhin Weiß gelesen und habe mir das gerade nochmal parallel angeschaut. Es ist Alexander Weiß, also Daniel Weiß, sein Bruder. So, cool.
Gut.
Alles gut.
Bevor du mir dann nachher nochmal erzählst, wer dieser Leon Dreiseitel ist.
ja, ich kläre dich noch auf, später.
Ja, danke. Also, mir ist was aufgefallen, und zwar, wir hatten ja vorhin schon über die Bad Boys aus Kassel gesprochen, die Straftäter, quasi, Strafminutensammler. Die Heilbronner sind ja nun vor Kassel. Und wenn man dann mal so schaut, es gab bereits 3 Sperren gegen Spieler aus Heilbronn. Und zwar der Fanspieler 2019, genau, wurde bereits für ein Spiel gesperrt. Jervé hat eine Sperre von einem Spiel bekommen und der ehemalige Kastler Matt Neal wurde jetzt auch für 2 Spiele gesperrt. Also,
liegt es nicht nur an den VIP-Ultras bei denen?
Ja, natürlich. Das lässt sich jetzt definitiv festhalten. Und auch nicht am Trainer, weil Heilbronn hat ja auch diese Saison einen neuen Trainer. Es lag nicht an Melitzer anscheinend.
Ich hoffe einfach, ja, ich hoffe einfach, dass die Heilbronner bald aus ihrer Quarantäne raus sind. Könnte zu tun haben mit unserer Podcast-Aufzeichnung nächste Woche. Aber ich will nicht zu viel verraten, Carsten.
Okay. Jetzt überrascht er gerade mich sogar. Aber jetzt, man muss natürlich auch festhalten, also Matt Neal kennen wir ja, wie gesagt, aus Kassel. Also mir ist er damals nicht als unfairer Spieler oder so aufgefallen.
Für was ist er denn gesperrt worden?
Für einen Stockstich.
Ja.
Ich habe aber leider kein Video dazu gefunden, weil auf der Webseite der DEL wird auf den YouTube-Kanal verwiesen. Ich weiß aber nicht, welchen YouTube-Kanal sie meinen, weil sie haben keinen eigenen dort.
Wahrscheinlich von Sprayed.
Ja, also ich habe mir nochmal die Zusammenfassung angeguckt, da habe ich es nicht gesehen. Sei es drum. Also wie gesagt, für einen Stockstich, 2 Spiele Sperre. Ja. Vielleicht ist es auch nur Zufall, dass es jetzt gerade mal 3 Spieler aus Heilbronn hintereinander erwischt hat. Und das sind auch eigentlich alles harmlose. Wir werden es sehen.
Ja.
Wie viele Spiele hat Heilbronn gemacht? 6? In 6 Spielen 3-mal eine anschließende Sperre ist natürlich schon ein bisschen auffällig.
Ja. Warte, ich google gerade. Ah, hier, 2 Spiele Sperre für Matt Neal. Ich habe das Video gerade gefunden. Oh, warte, ich muss den Ton ausmachen. Ich gucke es mir parallel mal an. Wir werden das unter diesem Podcast verlinken. Und ja, alles klar, okay. Dafür kannst du 2 Spiele gesperrt werden. War jetzt nicht so krass wie der Stockstich in der beim Magenta Sport Cup, aber von hinten in die Kniekehle.
Okay.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist jetzt, vielleicht hat er sich auch geändert, aber so habe ich ihn eigentlich nicht aus Kassel.
Ja, er kriegt vorher auch einen Ellbogen. Also eigentlich ziemlich, ja, guckt euch die Szene an, er kriegt vorher einen Ellbogen ziemlich beschissen direkt ins Gesicht und revanchiert sich dann mit so einem blöden Stockstich. Okay. Aber wie du sagst, also wahrscheinlich situationsbedingt. Ja, Wir haben eigentlich am Ende dieser Aufzeichnung, ne? Gucken am Ende noch so ein bisschen Video während des Podcasts, machen vorher schön Essen vorher noch schön im Vorgespräch. Was gab es jetzt letztlich bei dir?
Das sage ich nicht, da müsste ich Werbung machen.
Nein, ein Eimer Knochen oder sowas, ne?
Sowas in der Richtung.
Ja, genau. In Nordhessen gibt es das auch hier auf Geismar.
Gibt's wieder.
Ein Eimer Knochen?
Ja.
Kennst du das? Das
okay, ich glaube, wir reden über verschiedene Sachen. Wir wollen unsere Hörer jetzt nicht
zu sehen. Nein. So am Ende kann man ja so ein bisschen Trivia. In Hofgeismar gibt es so eine Villa und da gab es immer Spare Ribs und die nannten das Eimer Knochen. Ja. Köpenick heißt das Ganze. Ja, um Werbung zu machen, aber ist egal. Da vertrocknet man auch beim Essen. Da gibt es okay. Der stellt dir ein Bier hin und dann kommt der nicht mehr wieder. Ist egal, mal Werbung und Anti-Werbung in einem. können wir jetzt auch lassen. Ja, Carsten, ist ein bisschen länger geworden heute wieder. Wir haben ja auch ein tolles Interview mit Derek dabei gehabt. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht heute Abend. Ich denke mal, wir gucken jetzt vielleicht nochmal ganz kurz im Discord After Podcast Talk vorbei und dann geht's auch in die Haie, weil wir morgen beide früh raus müssen. Ja, Carsten, hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und haben vielleicht ein paar Spiele dazwischen und wenn nicht irgendwie,
finden wir trotzdem irgendwas, worüber wir
irgendwas reden. Über irgendwas können wir reden, auf jeden Fall. Und wenn es der Eimer Knochen ist.
Genau.
Ganz wichtig noch an dieser Stelle, falls ihr wirklich bis hierher gehört habt, abonniert uns. Überall abonnieren. Also wirklich Abo auch drücken. Nicht nur liken und sowas. Also liken auch und abonnieren. Bei iTunes, bei Spotify, ich weiß gar nicht wo, Google Podcasts, wo auch immer wir überall sind. Drückt auf Abo. Dann kriegt ihr auch immer sofort eine neue Folge von uns und müsst ihr nicht abspielen übers Forum oder sonst irgendwo.
Genau. Und da wir ja jetzt in der Adventszeit sind, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr vielleicht euren Liebsten schenken wollt, können wir nur noch mal empfehlen, die Klamotten von Derek Dinger, denn das Geld geht wirklich an einen guten Zweck und dann tut man nicht nur den Liebsten was Gutes mit einem schönen Bekleidungsstück, sondern halt auch noch der Eishockey-Jugend, einem Kinderpalliativverein oder der Kasseler Tafel.
Yes, schöne Schlussworte von dir.
Genau, dafür bin ich berühmt.
Sehr gut. Okay, dann verabschieden wir uns in den Abend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Carsten.
Tschüss, Flo.